Hallo und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Ahmad Fatoum und ich halte heute einen Vortrag über Linux-Portieren mit Device-Trees. Das ist eine Sache, die ich oft auf der Arbeit mache. Ich bin Kernel-Entwickler bei Pingotronics. Wir sind ein Linux-Dienstleister aus Hildesheim. Wir unterstützen Kunden bei Kernel- und Bootloader-Portierung, also Linux und Bootloader auf ihre Systeme zu bringen. Wir machen viel Treiber- und Grafikinfrastrukturentwicklung, also ja, Qt, Chromium und Mesa, also alles, was halt unter der Kundenapplikation läuft. Wir machen viel Systemintegration, wir sind große System-D-Fans und wir machen halt Beratung rund um Linux auf eingebetteten Systemen. Und ja, falls es interessant klingt, wir suchen mehr Kollegen, also gerne auf jobs.pingotronics.de gehen. Und ja, was wir auch machen, ist Treiber schreiben. Zum Teil schreiben wir Treiber neu, wenn zum Beispiel keine öffentlichen existieren. Dann, ja, im schlimmsten Fall wird reverse-engineert, aber oft hat man dann halt Dokumentation, zumindest zum Teil, mit dem man dann Treiber schreibt. Oder existierende Treiber werden halt erweitert um neue Funktionalitäten. Aber das bringt alles nichts, wenn der Treiber halt nicht weiß, wie er mit dem Gerät redet. Und das bringt uns dann auch schon zu dem Thema heute, nämlich Hardwarebeschreibung. Die meisten von euch haben das vielleicht nicht so konkret als Thema vor sich, weil, ja, das, wenn ich einen Treiber habe, dann lade ich den Treiber und das Linux weiß schon, was es damit machen soll. Und ja, für manche Geräte ist es tatsächlich der Fall, aber für manche andere nicht. Und ja, da würde ich halt mal so kurz durchsprechen, wie denn Linux überhaupt Geräte erkennt und wie es dann Treiber daran bindet, bevor wir dann halt zum Thema Hardwarebeschreibung umwechseln. Ich habe hier zwei Beispiele. Einmal ein USB-UART-Adapter, also für die unter euch, die jetzt mit einem Arduino oder mit irgendeinem Embedded Board gearbeitet haben. Viele Sensoren sprechen auch UART. Da hat man dann halt so einen kleinen USB-UART-Adapter. Auf der einen Seite USB und auf der anderen Seite wird dann halt dieses serielle Protokoll gesprochen. Und das andere ist halt eine ganz normale Webcam, die man unter Linux einfach ansteckt und sie funktioniert einfach. Ja, wie genau funktioniert das? Wenn ich jetzt beide anstecke und mal ins Kernel-Log schaue, dann sehe ich, dass der Kernel halt auch direkt meldet, New USB Device Found. Und es weiß dann auch schon direkt eine Vendor-ID und eine Product-ID. Wenn man dem USB-Implementers-Forum Geld gibt, dann bekommt man so eine Vendor-ID. Die kann man dann benutzen für die eigenen Geräte und hat dann freie Gewalt über diese Product-IDs. Dann kann man halt jedem Gerät eine bestimmte Product-ID geben. Und genau das Gleiche auch bei der Kamera. Also oben ist das Beispiel mit dem Seriellwandler und unten ist mit der Kamera. Da weiß der Kernel auch schon, wie das Gerät heißt, weil ich glaube, das Gerät hat es halt auch gemeldet über USB. Aber das Wichtigere als der Name ist halt diese ID. Und anhand dieser ID kann der Kernel halt einen passenden Treiber heraussuchen. Mit dem LSUSB-Kommando sieht man dann halt auch, was für ein Treiber das ist. Für die Logitech-Webcam hier ist es zum einen der Sound-USB-Audio-Treiber und dann das UVC-Videotreiber. Und das funktioniert, weil die Webcam halt ein wohldefiniertes Protokoll implementiert, nämlich diese USB-Video-Device-Class. Und egal, was für ein Hersteller, solange er halt meldet, ich unterstütze die USB-Video-Device-Class und macht alles, was da nötig ist, kann der Kernel halt einfach so einen generischen UVC-Videotreiber dranhängen und es funktioniert dann einfach. Zumindest soweit die Theorie. Also wenn man nach dem Vendor-ID und Product-ID im Kernel sucht, wird man erwarten, man findet nichts, denn es wird ja der generische Treiber benutzt, aber das ist leider nicht der Fall. Also dieses Gerät kann halt sehr beleidigt sein, wenn man den Strom abrupt ausschaltet und dann kommt es hoch und denkt, dass es eigentlich noch läuft und dann ja, versucht es mit dem Kernel so zu reden, wie als hätte der Kernel es aufgesetzt, obwohl der Kernel halt neu gestartet wurde. Deswegen gibt es dann so im Kernel trotzdem einen Quirk, der halt matcht auf die Vendor-ID und Product-ID und sagt, ja, dieses Gerät ist ein bisschen komisch, delay das Init ein bisschen, bis es sich gefangen hat und weiß, dass ja, es noch nicht loslaufen soll. Aber ja, das ist halt auch schon das Einzige, was man braucht. Der Rest ist wirklich einfach der generische Treiber, den diese Kamera, der diese Kamera dann unterstützt. Beim USB-UART-Wandler ist es ein bisschen anders. Also eigentlich ist seriell ja sehr abgehangene Technik. Also Serial Ports hat man schon seit, bevor ich geboren bin. USB nicht, glaube ich. Und USB Communication Device Class beschreibt halt, wie man seriell auf USB ummünzt. Also sollte damit eigentlich alles getan sein. Aber Hardwarehersteller definieren trotzdem immer gerne ihr eigenes USB-Seriell-Protokoll. Deswegen ist es eigentlich fast nur emulierte Geräte, die halt tatsächlich diese USB Communication Device Class benutzen. Und alle anderen benutzen halt ihr eigenes. Aber das ist kein Problem. Der Kernel erkennt, okay, das ist jetzt ein Silicon Labs CP210X. Das hat diese Product und Vendor ID und sucht sich dann halt den korrekten Treiber dafür aus anhand der USB-ID. Im Kernel sieht es dann so aus, man hat so eine ID-Tabelle, da ist dann aufgelistet, ja, ich will Geräte matchen, zum Beispiel die Vendor-ID 10C4 haben und Product-ID EA60. Es können mehrere Geräte sein, denn es können ja auch andere Hersteller den gleichen Chip benutzen und die haben dann eine eigene Vendor-ID oder unterschiedliche Produkte. Aber jedenfalls, der Treiber matcht dann hier anhand dieser Vendor- und Product-ID. Und das die ID-Table, diese Variable, sehen wir an zwei Stellen benutzt. Einmal für die Module-Device-Table. Das landet dann halt tatsächlich im Kernel-Modul und der Kernel kann halt anhand dieser Module-Device, also nicht der Kernel, das Modul hat dann halt diese ID-Tabelle drin und UDEF im User-Space kriegt dann halt gesagt, ja, es wurde gerade ein Gerät mit dieser Vendor-ID und dieser Product-ID angesteckt und dann kann es halt automatisch das Modul laden, das dazu passt. Und dann ist es halt weiter unten nochmal benutzt für die Benutzung im Kernel selbst, dass wenn das Modul geladen ist, dann wird halt immer geschaut, gibt es immer von einem Gerät angemeldet wird oder ein Treiber angemeldet wird, gibt es jetzt für dieses Gerät einen passenden Treiber oder gibt es jetzt für diesen Treiber ein passendes Gerät. Und das wird dann hier anhand dieser ID-Tabelle gemacht. Hatte ich ja kurz angedeutet, dass das mit LSUSB, dass das der Output von LSUSB ist. Das habe ich jetzt hier mal komplett gepastet. Und ja, woher kommen jetzt diese Vendor- und Product-IDs, damit der Kernel halt weiß, was er da nehmen soll? Die kommen von einem USB-Hub. Der liefert dann halt über USB die Information, dass ein Gerät an mich angesteckt wurde. In diesem Fall habe ich hinterm USB-Hub nochmal einen USB-Hub. Und hinter dem USB-Hub habe ich dann nochmal einen Root-Hub. Aber der Root-Hub ist dann natürlich nicht per USB angeschlossen. Irgendwann muss es ja aufhören. Der ist dann per PCI angeschlossen. Bei PCI haben wir genau das Gleiche nochmal. Nämlich wir haben auch Vendor-IDs und Product-IDs. Da muss man aber anderen Leuten Geld geben, damit man eine Vendor-ID bekommt. Und ja, aber am Ende hat man dann halt wieder was, also ein Root-Controller oder Root-Komplex heißt es bei PCI. Und ja, wie sprechen wir mit denen? Also es kann ja nicht USB sein, es kann ja nicht PCI sein, obwohl es könnte USB sein. Ich weiß aber nicht wirklich, ob es USB-PCI-Adapter gibt. Ich glaube schon. Aber ja, wie es normalerweise jetzt auf PCs gelöst ist oder gelöst wurde, waren halt I/O-Ports. I/O-Ports sind spezielle Instruktionen, die jetzt hier mein Intel-Prozessor zum Beispiel unterstützt und mit denen halt direkt mit der Hardware reden kann und die Hardware sind dann halt quasi an den Adressleitungen dieser I/O-Ports angeschlossen und dann haben wir halt wieder das Problem, woher weiß der Kernel, welche I/O-Ports er benutzen soll. Die waren festcodiert, CF8 und CFC und das hat halt funktioniert, weil ein IBM-PC hatten ja wahrscheinlich nicht die wenigsten, die hatten alle IBM-PC-Klone und weil alle den gleichen IBM-PC klonen, damals gab es noch kein PCI, aber dann später, alle schreiben voneinander ab. Und dann hatten sie halt PCI an der gleichen Stelle. Für PCI hat das funktioniert, aber für beliebige Geräte funktioniert das halt nicht so gut. Denn wenn man sich das rechts anschaut, wie viel Platz man hat, das ist nicht viel. Also ab 0x400 fängt dann schon die I/O Expansion Area an. Und weiter unten hat man nicht wirklich so viel Platz für alle Peripherie. Und die Hersteller wollen natürlich auch eigene Hardware, die sich nicht so verhält wie die Hardware von anderen Herstellern machen, denn sie denken ja, sie haben jetzt die Secret Source und sie wollen, ja, sie haben halt ein anderes Programmiermodell und brauchen dann eigene Treiber. Aber dann hat man das Problem, dass die Treiber für die eine Hardware versuchen, auf diese hardcodierte Stelle zuzugreifen und schicken Kommandos für ein anderes Gerät. Also ich habe jetzt einen Super-IO-Chip von Fintech, aber aber ein Treiber geladen für einen Super-IO-Chip von einer anderen Firma und dann kriegt der Chip jetzt Kommandos, die eigentlich nicht für ihn gedacht sind. Und deswegen hat sich was ganz Lustiges entwickelt, dass nicht nur die Geräte sich identifizieren, den Linux gegenüber, was für Geräte sie sind, sondern dass die Treiber sich dem Gerät gegenüber identifizieren müssen und sagen müssen, hier, nimm dieses Passwort. Dieses Passwort muss zweimal eingegeben werden, damit das Gerät dir erlaubt, damit zu reden. Und ja, das ist halt nicht so, wie es eigentlich sein soll. Also eigentlich sollen ja, will man wissen, das ist das Gerät, dann spricht man damit und man will nicht so viele Logik in den Geräten haben, dass sie jetzt anfangen zu schauen, darf mit einem geredet werden oder nicht. Ja, wie es jetzt heutzutage auf meinem PC gelöst ist, ist mit Memory Mapped I.O. Man benutzt nicht mehr diesen separaten I.O.-Port-Bereich, sondern die Geräte sind normal über den Speicherbus angeschlossen, beziehungsweise der Speicherbus ist über den gleichen Mechanismus eingeschlossen wie die Geräte. Und wenn ich jetzt mit meinem PCI-Controller reden will, dann weiß ich, ich muss, in C ist es dann halt eine Pointer-Referenzierung, muss ich dann an dieser bestimmten Adresse lesen und schreiben. Und da es halt ein Speicherbus ist, der dann halt nicht mehr nur auf 16-Bit limitiert ist oder auf bis nur 0x400, sondern das ist halt so groß, wie der Adressraum halt geht. Und man wird auch portabler, denn nicht alle Prozessoren hatten so spezielle I.O.-Instruktionen. Manche Prozessoren hatten halt nur normales Memory-Mapped I.O. Und ja, der Standard dafür heißt ECAM. Und ECAM definiert genau, wie man mit einem PCI-Controller redet. Was man dann noch braucht, ist zu wissen, an welcher Stelle liegt denn jetzt mein Memory-Bereich für das ECAM. Und ja, ab hier geht es halt nicht weiter. Ich kann den Speicherbus nicht fragen, welche Adressen hast du, denn er hat alle Adressen. Ich brauche irgendeine Möglichkeit, wo irgendwo steht, diese Adressen habe ich und an dieser Stelle habe ich dieses bestimmte Gerät. Ja, auf x86 ist das eine Tabelle, die mein BIOS übergibt. Und ja, auf vielen Embedded-Systemen hat sich dafür Device Tree etabliert, was wir uns heute anschauen werden. Nochmal zurück, warum das jetzt ein Device Tree ist. Also wir haben das ja gesehen, wir hatten USB, über USB hatten wir PCI, über PCI hatten wir dann unsere MMIO-Region, aber das ist auch nicht die einzige Art von Bus, die nicht introspektierbar ist. Die meisten Busse sind tatsächlich ohne so IDs. Hier sind jetzt zwei Beispiele, zum Beispiel SPI. Bei SPI teilen sich alle Geräte die gleichen Datensignale, aber jedes Gerät hat ein separates Steuerungssignal. Das ist das im roten Rechteck. Wenn ich mit Gerät 1 reden will, dann schalte ich SS0 und schalte SS1 und 2 inaktiv. Und das Gleiche, wenn ich mit dem zweiten Gerät reden will, dann muss ich die anderen inaktiv schalten und dafür muss der Treiber ja wissen, wie viele Geräte sind denn angeschlossen und wie schalte ich die denn überhaupt inaktiv. Und selbst wenn das gelöst ist, muss der Treiber ja auch wissen, was sind das denn für Geräte, denn nur kommunizieren reicht ja nicht. Ich kann Sachen schicken, aber ich kann ja nicht die richtigen Sachen schicken, solange ich nicht weiß, was für Geräte das sind. Und ein anderes Beispiel ist I2C. Da hat man auch gemeinsame Datenleitungen, aber keine so einen separaten Chip-Select, wo man sagt, ich will jetzt mit dir reden oder mit dir, sondern man hat Adressen. Und der I2C-Master sagt dann halt auf dem Bus, ich will mit Adresse 0x12 reden und dann ist halt nur dieses eine Gerät angehalten, auch tatsächlich zu antworten. Und dann muss halt auch in irgendeiner Beschreibungssprache vorliegen, ja, ich habe jetzt hier ein ADC oder ein LCD-Display und es ist an Adresse so und so und ich soll diesen Treiber oder es ist diese Art Gerät, damit ich halt den richtigen Treiber dafür aussuchen kann. Und dadurch ergibt sich halt diese Baumstruktur. Also ich habe jetzt zum Beispiel CPU, darunter habe ich mehrere verschiedene CPUs. Ich habe I2C, darunter habe ich verschiedene I2C-Geräte. Es gibt auch so I2C-Expander, es gibt auch SPI-Muxe. Das sind dann halt nochmal SPI-Controller, die über SPI angeschlossen werden. Und so weitet sich halt der Baum. Und was man halt mit so einem Device-Tree beschreiben will. Baum ist auch ein bisschen irreführend, denn die Geräte haben ja auch noch aufeinander Dependencies. Denn nach oben da geht es halt so, das ist dann halt die Sicht, wie spreche ich das Gerät an. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein SPI-Gerät ist, das wird durch einen SPI-Controller angesprochen. Der SPI-Controller zum Beispiel wird über den Speicherbus angesprochen. Aber die Geräte untereinander haben dann ja auch Dependencies, zum Beispiel mein Trackpad-Controller, der ist per I2C angeschlossen. Aber damit meine CPU nicht die ganze Zeit fragen muss, hat jetzt jemand was, ist da jetzt ein Finger auf dem Trackpad? Da will man so eine Interrupt-Leitung haben, wo dann das Trackpad sagen kann, ja, es hat sich gerade was geändert. Das ist dann halt eine Querreferenz zwischen dem Interrupt-Controller und dem Trackpad. Oder ich habe eine SD-Karte, die ist dann in so einem SD-Karten-Controller, aber diese SD-Karte braucht ja Spannung. Spannung wird vielleicht über eine ganz andere Weise geschaltet und das ist dann wieder so eine Querreferenz. Oder ich habe eine Wi-Fi-Karte und diese Wi-Fi-Karte braucht einen bestimmten Takt. Das ist dann wieder so eine Querreferenz. Und wenn man eine Hardware-Beschreibungssprache haben will, dann muss es halt all diese Szenarien abdecken können, damit es halt auch tatsächlich nützlich ist. Es hat eine Weile gedauert, bis sich Linux oder die verschiedenen Linux-Architekturen darauf geeinigt haben, Device-Tree einzusetzen. Früher, wenn Sachen komplex sind, dann schreiben wir sie doch einfach in Code. Also man fängt an, man versucht es irgendwie deklarativ zu machen. Man hat jetzt hier ein C-Struct. Man sagt, ich habe jetzt ein Gerät, das heißt PCF8574 und es ist Adresse 0x27. Und dann kann der Kernel halt anhand des Namens und der Adresse rausfinden, okay, ich brauche jetzt den Treiber laden für das Gerät PCF8574, also genauso wie wir mit USB-ID und USB-VID und PID gematcht haben. Und übergibt er dann den Treiber die Adresse 0x27. Und der Treiber kann dann halt auf die Kernel-Funktionen für I2C zugreifen, um mit diesem Gerät zu reden. Und das Gleiche auch hier bei einer EEPROM. Aber dann wird es dann halt komplexer, denn was ist für mein I2C-Gerät, wie wir eben gesehen haben, so Querreferenzen hat auf andere Geräte. Also ich muss es zum Beispiel aus dem Reset ziehen. Es hat eine Leitung, die dafür sorgt, dass das Gerät nicht aktiv ist, bis man die Leitung halt inaktiv schaltet. Also das Gerät ist aus dem Reset raus. Oder das Gerät braucht eine Spannung, die versorgt werden muss. Da muss natürlich dann auch die Spannung geschaltet werden. Und da war der einfachste Weg halt, dass man Code dafür definiert. Dann hat jetzt zum Beispiel hier dieses Plattform-Data-Struct, wo jetzt generische Informationen drinstehen sollten. Zum Beispiel bei der EEPROM steht da, wie groß die EEPROM ist. Also der EEPROM ist Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, also ein Stück Speicher, der halt zum Beispiel bei SPI oder I2C normalerweise angeschlossen ist. Und was halt interessant ist, wie rede ich damit? Also wie groß ist der Speicher und wie groß sind die Zugriffe, die ich darauf machen kann? Und ja, das sind eigentlich die einzigen Informationen, die man haben will, aber in der echten Welt muss man dann vielleicht noch eine Spannung schalten. Und das wurde dann so über Codehooks gelöst. Dann ruft man eine Funktion auf, die macht dann alles Nötige, damit es dann funktioniert. Und man ruft eine andere Funktion auf, die macht dann alles Nötige, damit es dann halt wieder gelöscht, alles, was gemacht wurde, wird dann gelöscht, damit man halt vielleicht den Treiber entladen kann. Damit kann man natürlich die Probleme lösen, denn ja, es ist Code, man kann halt alles Mögliche reinschreiben. Aber da der Kernel selbst nicht das Verständnis hat, was da jetzt passiert in so einer Setup- oder einer Teardown-Funktion, kann der Kernel halt bestimmte Optimierungen nicht machen, weil er weiß halt gar nicht, dass er das machen muss. Zum Beispiel, wenn dieses I2C-Gerät, da, wenn ich in Suspend gehe, dann brauche ich dieses I2C-Gerät ja nicht, dann würde ich halt gerne auch die Versorgungsspannung davon ausschalten. Das kann der Kernel halt aber nicht machen, wenn er nicht weiß, dass es diese Versorgungsspannung gibt und wie er sie schaltet. Denn das wird halt einfach so undurchsichtig in einer C-Code-Funktion gemacht. Aber auf einem x86 ist es nicht besser. Da funktioniert das ist auch so, aber ist halt im BIOS drin. Dann ruft man halt die ganze Zeit ins BIOS, um Sachen zu machen, die halt sehr hardwareabhängig sind. Und ja, da ist es schon besser, dass es im Linux ist, aber es ist halt immer noch nicht sehr schön, denn es ist halt auch schwer, solche Sachen zu teilen zwischen verschiedenen Projekten, denn jeder macht dann halt so sehr viel C-Code, um sein eigenes Board aufzusetzen und das kann man halt nicht für andere Boards benutzen oder ist nur, also ist C-Code, das kann man halt nicht so gut kompositen und inheriten und so weiter, wie man das eigentlich gerne machen würde. Und besonders bei modernen Systemen ist es halt extra wichtig, denn dann hat man hier zum Beispiel so ein System on Chip. Der wird in vielen verschiedenen Produkten benutzt. Der ist auf einer Leiterkarte, die wird wieder in verschiedenen Produkten benutzt. Der ist auf so einem Carrierboard, so einem Motherboard, und das wird auch in vielen Projekten benutzt, vielleicht sogar mit unterschiedlichen Leiterkarten, mit einem unterschiedlichen Prozessor. Und da will man die eigentlich alle separat beschreiben können und dann in eins zusammenfügen können. Dann will ich eigentlich sagen können, ich hätte gerne die Beschreibung für meinen Prozessorchip da in der Mitte, ich hätte gerne die Beschreibung für die Leiterkarte, ich hätte gerne die Beschreibung für das Carrierboard und würde das halt alles gerne zusammenfügen. Und in C ist es halt nur mäßig machbar. Und ja, somit hat es dann halt angefangen, dass man in Linux sich umgeschaut hat, dass man Device-Trees benutzt für ARM. Also ich werde hier, also ja, das ist ja die nächste Folie. Also Device-Trees gibt es schon länger. Das Projekt heißt Open Firmware. Das hat Sun ins Leben gerufen für ihre Spark-Systeme. Das ist so das Pendant zu ACPI auf x86-Systemen. Das gibt es schon seit den 80ern. Das ging ein bisschen weiter. Also was Sun sich vorgestellt hat, ist, dass man halt den Code ausliefert. Ich habe ja zum Beispiel eine Karte, die ich in meinen PC stecke oder in meinen Rechner, in meinen Spark stecke. Und auf dieser Karte ist Code und Hardwarebeschreibung. Und ich liefere quasi meinen Treiber aus mit der Hardware und ich brauche nur so eine Runtime, die den Treiber ausführen kann. In den 90ern hat dann IBM und Apple haben dann angefangen, das für PowerPC zu benutzen und dadurch kam es dann auch 2005 zu Linux. Zwar ohne dieses, ich führe zur Laufzeit des Betriebssystems Code auf, der auf der Karte steht. Das hat den Sprung auf Linux nicht geschafft, aber die Hardware-Beschreibungssprache, diese Device-Trees, die haben es dann auch zu Linux geschafft. Am Anfang war das halt noch sehr rudimentär und nur für ein paar einzelne Systeme eingesetzt. Und es war auch noch nicht mächtig genug, halt diese komplexen Interaktionen, die man auf moderner Hardware hat, wie zum Beispiel, dass man halt zum Beispiel diese ganze Kette an Spannungen, die dann halt gespeist werden, dass man das halt spezifizieren kann. Das konnte man damals noch nicht. 2011 wurde dann aber versucht, es jetzt auch für ARM-Prozessoren zu benutzen. Also die meisten Embedded-Systeme um uns herum, auf denen Linux läuft, ist wahrscheinlich ARM-Geräte. Und die teilen sich halt die CPUs oder beziehungsweise das Instruktionsset von ARM. Aber alles andere, was sie machen, ist halt sehr speziell. Und das hat man dann halt auch gesehen an dem Boardcode. Aber im Endeffekt kaufen sie halt immer noch ihre IPs, also die Hardware-Bauteile kaufen sie dann vielleicht immer noch bei den gleichen Herstellern, aber integrieren sie anders. Also man hat eigentlich viel, was man miteinander teilen könnte, aber jeder kocht halt sein eigenes Süppchen. Aber ja, 2011 wurde dann halt angefangen, dass man versucht, das Ganze zu konsolidieren auf Device-Tree-Basis. Und jetzt, 12 Jahre später, ist ARM Standard. Man kann kein Board zu Linux hinzufügen ohne Device Tree. Die alte Variante ist, glaube ich, die letzten Boards mit Boardcode tatsächlich wurden rausgeschmissen. Mittlerweile kann der Kernel auf ARM-Systemen, kann man einen Kernel bauen für alle 32-Bit-ARM-Systeme oder einen Kernel für alle 64-Bit-ARM-Systeme. Und ich muss nur den Device Tree austauschen. Denn der Kernel braucht einfach nur die Treiber zu haben, aber die Treiber selbst müssen nicht wissen, wie die Geräte untereinander verschaltet sind. Das ist ja das, was so Hardware-Board-abhängig ist. Sie brauchen halt nur diese Beschreibungssprache. Und ja, viele andere Projekte benutzen auch Device-Trees. BSDs benutzen das zum Beispiel, wenn sie jetzt zum Beispiel auf dem Apple-Prozessor laufen, auf dem M1. Sapphire, ein Echtzeitbetriebssystem, benutzt auch Device-Tree. Und halt auch sehr interessant, denn Sapphire läuft auf Mikrocontrollern, wo man vielleicht nicht unbedingt einen ganzen Device-Tree haben will, weil frisst Platz. Das schauen wir uns auch noch an. Barebox und U-Boot als Bootloader benutzen auch Device-Trees. Und ja, ich glaube, ich habe genug Einleitung gemacht. Ich rede mal darüber, wie Device-Trees aussehen. Die Device-Tree-Sprache ist eigentlich recht simpel. Das wird dann halt komplexer. Also die Elemente der Sprache sind simpel, aber die Verbindungen sind dann halt komplex, weil ja, die Sprache kann es nicht wirklich viel simpler machen. Man hat zwei Elemente grundlegend. Einmal Nodes, das beschreibt Geräte und Busse, und Properties, das sind dann halt Eigenschaften von diesen Nodes. Hier ist ein Beispiel, ich habe einen Oszillatorknoten, Das beschreibt das kleine Gerät da oben rechts. Das ist ein Taktgeber. Da wird eine Spannung angelegt und dann kommt so eine schöne viereckige oder fast viereckige Schwingung raus. Und ja, da kann man halt nicht viel anders machen. Deswegen ist die Beschreibung halt auch sehr simpel. Zum einen hat das Name. Der Name soll einfach nur informativ sein, was das Gerät macht. Dann hat es ein Compatible. Das beschreibt, wie das Gerät angesprochen wird. Also dieses Gerät ist jetzt von einem Hersteller namens YXC. Aber da sie sich halt alle gleich verhalten, muss man jetzt nicht unbedingt einen Treiber schreiben, der auf diesen genauen Oszillator ausgelegt ist, sondern es verhält sich einfach wie eine Fixed Clock. Dann gibt es halt die generische Fixed Clock. Damit kann man halt so Taktgeber definieren, die ja, einfach nur einen Takt rausgeben. Was diese Taktgeber voneinander unterscheidet, ist zum Beispiel, welche Frequenz sie rausgeben. Hier sind das 24 MHz. Das steht dann auch im Device-Tree beschrieben. Und man kann auch das einem Namen vergeben, dieses Signal, was da quasi rauskommt. Hier ist es Clock Output Names genannt. Und manche Clock-Controller, also Geräte, die Clocks zur Verfügung stellen, können halt mehrere Clocks haben. In diesem Fall haben wir halt nur die eine Clock. Deswegen brauchen wir keine extra Argumente. Das ist dieses Clock Cells. Die Properties sind halt linke Seite ist gleich und dann ein Wert. Die Werte können Strings sein, wie zum Beispiel dieses Fixed Clock. Es können Zahlen sein, wie jetzt hier 2,4 MHz. Das sind 32-Bit-Werte. 64-Bit-Werte bekommt man, indem man halt in Big Endian mehrere 32-Bit-Werte hintereinander schreibt. Ja. Und sobald man das definiert hat, kann man dann halt anfangen, das auch in einem Treiber zu benutzen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Statt dass wir jetzt auf diese Vendor-ID und Product-ID matchen wir auf dieses Compatible, nämlich diese erste Property. Die Reihenfolge ist egal, aber man schreibt das Compatible normalerweise oben, damit man halt direkt sieht, was für ein Gerät es ist. Und der Treiber, der dann halt auf dieses Fixed Clock matcht, der kann dann halt diesen Device-Tree-Knoten auslesen und zum Beispiel sagen, ich will die Clock-Frequency haben. Und dann wird halt in diese Rate-Variable dann dieser Wert reingeschrieben. Und so kann ein Treiber halt aus dem Device-Tree halt seine ganzen Informationen bekommen und kann das dann in diesem Fall bei der Clock-Framework, das ist dann ein Linux-API, um solche Clocks anzumelden, kann er das dann anmelden und dann können andere Geräte, die eine Referenz auf diesen Clock-Knoten haben, sagen, ja, ich hätte gerne diese Clock und ich möchte zum Beispiel auslesen, was für eine Frequenz sie hat. Das unterstützt dann das Clock-Framework. Hier ist ein Beispiel, wie das benutzt wird. Also dieser 24 MHz Taktgeber, das ist halt der Eingang zum SOC. Und der SOC hat so einen Clock-Controller, der viele verschiedene Frequenzen daraus ableitet, indem er sie hochmultipliziert, runterdividiert. Rechts ist jetzt nicht ein Beispiel von genau dem SOC, aber da sieht man halt ein bisschen, was für Möglichkeiten man hat. Man hat da diese Durch-Zwei-Teiler, man hat da so Bypasses, man hat da verschiedene Möglichkeiten von vielen verschiedenen Frequenzen auf die Frequenzen zu kommen, die man haben will. Zum Beispiel eine SD-Karte in einem High-Speed-Modus braucht 50 MHz. Und dann kann man halt dem Clock-Framework sagen, ich hätte gerne 50 MHz, aber damit das Clock-Framework ja weiß, wie es an 50 MHz kommt, muss es ja wissen, wie viel MHz kam da eigentlich in diesen Clock-Controller rein. Und dann kann es dann sich halt denken, wie muss ich hochmultiplizieren, wie muss ich runterdividieren. Das Beispiel können wir auch durchsprechen. Da ist eine Compatible. Diesmal ist es keine generische Compatible, denn das ist jetzt spezifisch für dieses eine Gerät, nämlich für ein Rockchip RK3399 PMU CRU. So haben sie das Gerät genannt. CRU steht, glaube ich, für Clock und Reset Unit. Also sie bietet Clocks an und sie bietet Resets an. Und anders als unser Fixed Clock, das ja einfach nur Oszillator hieß, also hier, da war jetzt keine Adressierung dran, denn es ist auch nicht wirklich adressierbar. Es ist einfach nur ein Gerät, das da ist auf dem Board. Ist dieses Gerät über eine Speicherregion referenzierbar. Das ist Memory gemappt, so wie unser PCI-Controller eben. Und im Device-Tree steht dann, an welcher Adresse dieses Gerät ist. wie gesagt, 64-Bit kann man direkt nicht ausdrücken. Deswegen macht man das mit 32-Bit-Werten. Und ja, oben hat man diese Address-Cells und Size-Cells-Properties, die beschreiben, wie man solche REC-Einträge liest. Wenn da steht 2,2, das heißt, die ersten zwei Zahlen sind die Adresse, die nächsten zwei Zahlen ist die Größe. Das heißt, wir haben einen Clock-Controller dieses Typen an Adresse FF75, 3 mal die 0. Und wie groß ist er? 0x1000. Und der wiederum kann dann so eine Cross-Referenz haben auf unseren Oszillator. Das ist dann halt ausgedrückt durch dieses Unzeichen in Angle Brackets mit dem Namen. Bei der PMU-CRU, das in grün, das vorm Doppelpunkt, damit kann man halt Knoten einen Namen vergeben. Das ist dann halt wie, als hätte ich so ein Go-To-Label, nennt man auch so, ein Label. Und diese Label kann man dann halt an beliebiger Stelle referenzieren, damit dann halt Knoten unter sich auf Sachen zugreifen können. Und hier ist es zum Beispiel der Oszillator. Weiter unten ist dann so ein Rockchip-spezifisches Ding, das dann halt dieses PMU-GRF referenziert. Und ja, umso komplexer die Geräte werden, umso mehr Referenzen hat man dann halt auf andere Geräte. Und was dann halt passiert, ist, dass der Treiber herkommt. Er sagt, ich hätte gerne die Clock mit dem Namen XIN24M. Und dann wird halt geschaut, ah, ich habe so eine P-Handle, so eine Referenz. Und dann wird diese Referenz aufgelöst und dann kommt halt so eine C-Klasse, also so ein Struct mit ein paar Funktionpointern. Und da kann man dann halt reinrufen, um jetzt zum Beispiel die Clock auszulesen, wie groß sie ist. Dieser Clock-Controller bietet nicht nur die eine Clock, sondern viele verschiedene. Deswegen hat er Clock Cells 1, das heißt, er kann ein Argument nehmen. Das wiederum kann dann wieder in anderen Geräten benutzt werden. Zum Beispiel hier unseren SD-Karten-Controller. Das ist auch ein SD-Karte, das ist auch ein Memory-gemapptes Gerät. Das liegt an einer anderen Stelle im Speicher, ist jetzt 0x400 Bytes groß. Und das hat dann halt noch andere Properties, zum Beispiel Interrupts. Also hier hat es halt Referenz auf den Generic oder General Interrupt Controller, nämlich Leitung 64. Das heißt, in dem Chip selbst ist ein Interrupt Controller mit vielen verschiedenen Geräten verbunden und aus dem Datenblatt kann man entnehmen, dass die Leitung 64 für die SD-Karte benutzt wird oder für den SD-Karten-Controller. Das kann man dann halt im Device Tree schreiben und dann kann der Treiber halt generisch sagen, ja, schalt mir mal diesen Interrupt, sodass ich jetzt halt ja, mitbekomme, wenn was passiert auf der SD-Karte, wenn sie sich zum Beispiel mit Daten zurückmeldet. Eine andere Property, Max Frequency, da kann man zum Beispiel sagen, bis wie viel Megahertz mein SD-Karten-Controller geht. Also SD-Karten können ja irgendwie bis 200 Megahertz DDR, glaube ich. Und ja, nicht jeder Controller kann halt auch tatsächlich so viel. Es kommt ja halt darauf an, wie sie angeschlossen sind. Da kann man halt hier sagen, nee, ich unterstütze nur bis 150 MHz zum Beispiel. Und hier sehen wir wieder die Clocks von unserem Clock-Controller vorher. Und das sind halt diese Cross-Referenzen, die man halt in Device-Trees so gut angeben kann. Der SD-Karten-Controller ist kein Kind vom Clock-Controller. Der Clock-Controller ist auch kein Kind jetzt vom Taktgeber. Die sind auf gleicher Ebene, der Clock-Controller und die MMC, aber sie können halt trotzdem aufeinander dependen. Wenn beide aufeinander dependen, dann wird es ein bisschen komplex, aber in diesem Fall ist die Dependency halt nur in die eine Richtung, das ist gut. Ja, und das macht man dann halt für den ganzen Prozessor. Das ist sehr viel, was man da schreibt. Aber man muss es halt nicht selbst schreiben, denn wie gesagt, diese Dateien kann man ja auch zusammenfassen. Und das wird halt auch gemacht, wenn der Prozessor in Linux unterstützt ist, dann wird er halt auch, also für ARM-Prozessoren, wird er halt auch so ein Device-Tree für den Prozessor schon vorliegen haben. Und für Geräte wie jetzt der SD-Karten-Controller, der davon abhängt, dass da auch tatsächlich eine SD-Karte steckt und dass es halt auch tatsächlich rausgeführt ist. Also man kann ja nicht die SD-Karte einfach direkt so auf den Prozessor klatschen, man braucht halt schon ein bisschen mehr. Und deswegen steht dann im Device-Tree Status Disabled. Das heißt, ja, ich habe alles beschrieben von Zocksicht, aber wenn du es benutzen willst, kannst du dann include rk3399.ttsi, das ist dann die Include-Datei für meinen SOC, und kann die dann halt erweitern. Dann schreibe ich dann Status OK, Das heißt, der Kernel wird dann halt tatsächlich versuchen, einen Treiber an dieses Gerät zu binden. Status Disabled ignoriert er einfach. Man könnte den Knoten auch einfach rauslöschen, aber muss man ja nicht. Man kann einfach eine Datei haben, wo alles beschrieben ist, was der Prozessor kann. Und dann kann ein Board einfach includen und dann durch wieder so eine Label-Referenz, also dieses und SDIO0, wenn man das so am Anfang schreibt, das bedeutet, ich möchte diesen Knoten, der dieses Label hat, erweitern und die Sachen, die da drunter stehen, die werden dann quasi ans Ende getan. Wenn wir eine Property nochmal angeben, dann überschreibt sie quasi die davor. Also hier könnte ich zum Beispiel jetzt Max Frequency gleich 100 MHz schreiben, um zu sagen, ja, mein Board kann nicht mehr. Und das würde dann halt gewinnen gegenüber den 150 MHz. Und dann kann ich hier auch noch andere Sachen angeben, die jetzt boardspezifisch sind. Zum Beispiel habe ich hier jetzt eine SD-Karte angeschlossen. Ich habe eine SD-Karte angeschlossen. Wenn man sich die blauen Leitungen anschaut und abzählt, man hat ein Data 0, Data 1, Data 2, Data 3, das heißt, es hat 4 Leitungen. Das weiß der Treiber ja nicht unbedingt. Er kann auch mit MMCs reden, die jetzt 8 Leitungen haben. Also irgendjemand muss dem Treiber ja sagen, ja, stell nur 4 Leitungen ein. Und das ist dann halt eine Sache, die kann man auf Prozessorebene nicht definieren. Man weiß ja nicht, was man draußen ansteckt, aber man kann es halt auf Bordebene definieren. Und das funktioniert dann halt ganz gut über diese Includes. Und ja, hier ist das Beispiel von eben, diese Leiterkarte mit dem Prozessor drauf und dann hier das Baseboard. Und das ist tatsächlich der ganze Device-Treffer, das Ding. Die anderen Details sind halt alle in so Includes versteckt. Es gibt einmal einen Include für den Prozessor, der importiert ist. Dann gibt es einen Include für das Trägerboard. Denn das Trägerboard kann halt auch unterschiedliche Leiterkarten mit unterschiedlichen Prozessoren haben. Und dann gibt es dann halt ein Include für die Leiterkarte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gerät neu anschließen würde, das hat links so ein paar Pins, da kann man eigene Geräte anschließen, so GPIOs, so eine Leiste wie auf dem Raspi, da könnte ich jetzt hier in diesem Device-Tree das jetzt, in diesem Schnipsel dann erweitern und neue Sachen hinzufügen. Und das ist halt diese Vererbung Composition, die man halt nicht so einfach machen kann in C-Code, aber in Device-Tree halt sehr gut machbar ist. Jetzt ein bisschen komplexeres Beispiel, nämlich hier diese RTC beschreiben. Ich habe jetzt hier aus einem Schaltplan für dieses Board den Teil für die RTC rausgeholt. Die RTC ist eine Real-Time-Clock. Das heißt, das kann die Zeit für mich wahren, zum Beispiel Batterie gepuffert, während ich im Shutdown bin. Und wenn ich dann hochkomme, kann ich die RTC fragen, ja, wie viel Uhr ist es? Und ja, kann auch ein Datum abspeichern und so weiter. Das ist über I2C angeschlossen, das sehen wir unten rechts. Und ja, da wollen wir jetzt ein Device-Tree-Schnipsel dafür schreiben. Wie würden wir da vorgehen? Wir würden erstmal schauen, wie das Gerät heißt. Da steht da, HYM 8563 heißt es. Da würde ich erstmal anfangen, das im Kernel zu greppen. Vielleicht noch mit minus i, damit es halt case insensitive ist. Und dann wird man sich das Device-Tree-Binding anschauen. Also wenn man es im Kernel sucht, wird man den Treiber finden, man wird die Device-Trees finden und man wird das Device-Tree-Binding dazu finden. Das Device-Tree-Binding schauen wir uns gleich an. Das ist das, was beschreibt, das ist halt quasi der Contract, auf den sich Treiber und Device-Trees einigen, damit sie miteinander reden können. Damit man halt nicht jedes Mal in den Treiber schauen muss, um rauszufinden, was bedeutet jetzt diese eine Property. Also wenn da zum Beispiel bei einer SD-Karte Max Frequency steht oder bei einem SD-Karten-Controller, ist es jetzt die Frequency, die reinkommt, ist jetzt die Frequency, die zum SD-Karten geht und so weiter. Das wird man ja nur rausfinden, wenn man dann tatsächlich Treiber-Code liest, das will man ja nicht. Und deswegen hat man halt so Bindings, damit man halt generisch das beschreiben kann. Und man könnte auch das gleiche Binding für unterschiedliche Treiber benutzen. Dann könnte man so ein generisches Binding haben. Und was man auf jeden Fall machen will, ist Chip-Datenblatt anschauen. Also unten steht nochmal MSOP 8, das ist der Formfaktor von dem Gerät. Dann kann man halt, wenn man danach sucht im Datenblatt, wird man halt genau das wiederfinden. Und dann kann man halt auch sehen, eine Tabelle, wo dann beschrieben ist, was bedeutet denn eigentlich Clockout, was bedeutet SCL, was bedeutet SDA. Das ist auch ganz nützlich zu haben. So sieht das Binding aus für das Gerät, das man im Kernel Documentation Ordner findet. Das ist mittlerweile in YAML geschrieben. Es gibt noch alte Bindings, die sind so in Freitext, die sich leider manchmal besser lesen lassen als YAML, denn Irgendwie ist das YAML schon so anstrengend, dass Leute dann keine Dokumentation mehr dazu schreiben wollen. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, wenn man das jetzt vor sich hat, diese einfachen Properties brauchen nicht wirklich Dokumentation. Also compatible, da steht const, dieser Wert. Das heißt, das compatible muss diesen Wert haben, damit dieses Binding überhaupt zutrifft. Also wir werden nichts anderes machen, als es genauso ausfüllen. Reg steht max items 1. Das heißt, das Binding schreibt dir nicht vor, wo du dein I2C-Gerät anschließt, aber es hat halt nur eine Adresse. Das ergibt Sinn, denn I2C ist halt eine 7-Bit-Adresse. Interrupts, genauso. Man kann einen Interrupt haben. Da steht max items, das heißt maximal ein Interrupt. Clock cells, 0. Also so RTCs, damit sie halt die Zeit haben. Also ich gehe mal zurück, damit sie Timekeeping machen können. Haben sie da so einen kleinen Kristall draußen, der halt auch mit einer bestimmten Frequenz oszilliert. Und das können sie halt wieder als Signal rausgeben, als Taktgeber zum Beispiel für mein Wi-Fi. Und deswegen kann das halt auch Clocks anbieten. Aber es hat halt genau nur diese eine Clock, die es rausführen kann. Deswegen steht hier Clock Cells 0. Also es gibt kein Argument, ich kann nicht die eine oder die andere Clock aussuchen. Ich kann Clock Output Names machen, wenn ich der Clock einen Namen geben will. Ich kann Wake Up Source machen, also wenn ich jetzt sagen will, mein Gerät soll um Punkt Mitternacht aufwachen und Updates machen. Das kann ich über eine RTC machen. Und dann schreibe ich halt drin, das ist Wake Up Source, damit dann halt das Nötige gemacht wird vom Treiber. Und da es viele verschiedene RTCs gibt, steht dann am Ende so All Off, RTC YAML als Ref reingezogen. Das heißt, das hier plus alles, was in der RTC.YAML drin steht. Das ist dann das bisschen direkt rechts davon, nämlich der Name soll mit RTC anfangen. Das ist halt auch eine Sache, die der Kernel halt versucht, also die Kernel-Maintainer versuchen einheitlich zu halten. Also RTCs sollen halt RTCs heißen oder MMCs sollen halt MMCs heißen, sollen halt nicht jeder da einen eigenen Namen machen, damit es halt irgendwie, damit man sich leichter orientieren kann. Dann sieht man halt, wenn ich jetzt sehe, IMX8MM SDHCI, dann weiß ich nicht, was ist ein SDHCI, aber wenn ich dann eben oben sehe, ist es MMC vom Namen her, dann weiß ich, ah, das ist ein MMC-Controller. Und was der Device Tree auch noch, was das Device Tree Binding auch noch drin hat, ist nämlich dieses Required. Das sagt, was auf jeden Fall da sein soll. Das heißt, der Treiber wird sich wahrscheinlich sehr daran stören, wenn wir diese drei Properties nicht aufgelistet haben. Und dann listen wir halt genau diese drei Properties auf. Den I2C-Controller selbst müssen wir nicht beschreiben. Das wurde ja schon vor uns gemacht. Und wir müssen den halt nur aktiv setzen. Das machen wir durch das Status OK. Dann haben wir halt diesen RTC-Knoten. Da steht das Compatible drin, da steht das Clock Cells drin. Wir wissen, dass es I2C2 ist, weil das so im Schaltplan steht. Ich habe das natürlich verifiziert. Ich habe das Kommando, ich habe das Signal verfolgt bis zu der Leiterkarte, dann auf der Leiterkarte verfolgt. Also nie glauben, was im Schaltplan steht. Also oft steht da irgendwie was Komisches und ja, dann hat sich halt jemand gedacht, I2C2, ja, das ist einfach die zweite I2C, die ich benutze. Obwohl das ja nicht wirklich das gleiche I2C2 ist, was Linux als I2C2 sieht. Also immer bis ans Ende verfolgen, aber hier hat es gepasst. Was halt hier noch fehlt, ist die Adresse. Die müssen wir ja angeben, damit geredet werden kann. Die haben wir jetzt im Schaltplan nicht gefunden. Okay, sie war im Schaltplan, ich habe sie überschrieben. Ich habe so ein weißes Viereck drüber getan, damit ich sagen kann, wie man sie sonst rausfinden kann. Aber es ist immer schön für einen Hardwerker, das auch in den Schaltplan schreiben. Ich will sie jetzt nicht schlecht reden, das haben sie gut gemacht. Im Datenblatt für diesen HWIO-Chip steht dann sowas drin, nämlich Read-Adresse ist A3H und Write-Adresse ist A2H. Und bei I2C ist es halt so, dass das unterste Bit wird halt benutzt, um Read oder Write auszusuchen. Das heißt, wenn wir die I2C-Adresse haben wollen, müssen wir durch zwei teilen, also durch eins shiften. Das ist ein bisschen irre, also ein bisschen unschön, wie es im Datenblatt steht. Ich habe es halt gerne, wenn da einfach steht, I2C-Adresse ist so und so, aber ist jetzt nicht schwierig. A2 geteilt durch 2 ist 551 und das haben wir dann jetzt hier eingetragen. Und da das jetzt in der REC-Property drinsteht, kann der Treiber halt auch tatsächlich das Gerät an dieser Stelle ansprechen. Manchmal weiß man es nicht, an welcher Adresse das Gerät ist. Dann kann man auch das I2C-Detect-Kommando benutzen. Damit kann man halt an einem Bus alles mal abfragen und schauen, wer sich meldet. Manche Geräte gehen damit nicht gut um. auf manchen x86-Systemen soll es sogar Sachen bricken, also unwieder, ja, da gibt es auch eine Warnung, da muss man dann sagen, minus y, ja, ich weiß, was ich mache, aber ich habe tatsächlich noch nichts damit kaputt gemacht, dass ich ASCII Detect eingetippt habe. Ja, in dem Datenblatt steht dann auch zum Beispiel eine maximal zulässige Frequenz, die können wir halt auch eintragen, 400 Kilohertz, das ist halt nur das, was das Gerät kann, bei manchen Sachen macht das Board das halt nicht mit oder der Controller halt nicht mit, aber hier hat es gepasst, deswegen hat man das schon eingetragen, kann man das eintragen und schon hat man jetzt hier dieses eine I2C-Gerät beschrieben. Der Treiber kann dran binden, also wenn das jetzt in meinem Device-Tree steht und das Modul ist nicht geladen, wird UDEF das für mich, also wird eine UDEF-Regel wahrscheinlich durch das für mich laden und der Kernel kann dann halt anhand dieses Compatibles den richtigen Treiber raussuchen und ja, es passt alles. Ich hatte auch versprochen, dass man mal schaut, wie man das ohne Schaltplan macht. Da wird die Zeit eh nicht reichen. Deswegen, ja, mit Multimeter kann man halt so Kontinuitätscheck machen. Der Kreis ist, glaube ich, jetzt an der falschen Stelle. Aber unterm Kreis kann man halt diesen Beeper-Modus benutzen. Und dann kann man halt an zwei Stellen die Probes tun. Und wenn es durchpiept, heißt, die sind miteinander verbunden. Und dann sammelt man halt einfach alle Datenblätter, die man findet, für Komponenten, vielleicht Pin-Out-Beschreibung von der Leiterkarte, wie auch immer. Und dann kann man halt rausfinden, ein bisschen, wie Sachen angeschlossen sind. Und mit einem Oszilloskop kann man sich auch an Komponenten hängen und ein bisschen draufschauen. Und ja, wenn man halt mal ein Board hat, wo es keinen Schaltplan für gibt, aber es ist jetzt von diesem einen bestimmten SOC, dann kann man vielleicht auch bei anderen Device-Trees abschreiben, denn die Hardwerker schreiben auch einfach ab. Also dann ist es oft nicht so verkehrt, wenn man den Device-Tree abschreibt und dann halt vielleicht ein bisschen mit Messtechnik dran geht und schaut, wie das ist. Ja, wie kompiliert man Device-Trees? Dafür gibt es einen Device-Tree-Compiler. Wir haben gesehen, dass wir so Include-Direktive haben. Dafür läuft ein C-Preprozessor über die Datei. Dann läuft der Compiler über die Datei und dann hat man so einen Device-Tree-Blob. Und ja, Device-Tree-Compiler kann man halt einfach unter Debian zum Beispiel installieren. Aber der Kernel bringt seinen eigenen Device-Tree-Compiler mit. Also ist der gleiche, aber ist halt in den Kernel rein importiert. Dann braucht man halt nicht den Device-Tree-Compiler als Dependency für den Kernel, sondern ist einfach im Kernel-Source mit drin, der Source-Code. Und das erste Mal, wenn man den Kernel baut, wird halt der Device-Tree-Compiler gebaut. Und im Kernel-Make-File kann man sagen, ich habe jetzt diesen Device-Tree und der Kernel wird es dann halt bauen. Dann hat man eine separate Datei dafür. Die soll nicht im Kernel-Image landen, denn wir wollen ja, dass das Kernel-Image auf vielen verschiedenen Hardware-Plattformen laufen kann. Und deswegen ist es dann Aufgabe des Bootloaders, diesen Device-Tree an den Kernel zu reichen. Der Bootloader wird auch normalerweise ein bisschen am Device-Tree rumändern, zum Beispiel die Kommandozeile reinschreiben oder falls man ein Initram-FS hat, dann steht dann da halt auch drin, wo das Initram-FS im RAM liegt. Und wenn man so ein Gerät hat, das vom Device-Tree gebootet hat, dann kann man auch zur Laufzeit draufschauen und sich sagen lassen, was da im Device-Tree drin steht. Zum Beispiel hier durch diesen grep-Befehl, der wird dann halt einfach alle Properties auflisten. Im Bootloader kann man das auch benutzen. Das ist ein kleines bisschen anders als beim Kernel, denn der Kernel kann sich ja darauf verlassen, dass der Bootloader den Device-Tree überreicht. Und ja, beim Barebox zum Beispiel, dann ist es halt so, dass es noch einen Pre-Bootloader gibt, der halt den RAM aufsetzt, den Barebox dahin entpackt und dann Device-Tree überreicht. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann halt wie beim Kernel. Solange man die Treiber halt im Barebox drin hat, kann halt das gleiche Barebox-Binary halt auch auf verschiedenen System laufen. Also neulich gab es Patche, dann kann man halt Barebox auch auf einem IMX-Prozessor und einem Rockchip-Prozessor laufen lassen. Halt, die Treiber sind beide drin, man muss halt nur in den richtigen Device-Tree durchreichen. Das ist ganz nett. Ja, in eigene Projekte, wie wird man das machen? Da wird man halt einfach das reinlinken. Das geht zum Beispiel über Assembler. Hier habe ich ein Snippet, falls es jemand kopieren möchte. Seit C23 kann man auch direkt in C sagen, Hash Embed, und dann wird eine Datei direkt in C eingebunden. Und dann hat man halt das als Symbol drin, das heißt dann DTB-Writeboard zum Beispiel. Und dann kann man das halt verwursteln, so wie man will. In eigene Projekte, zum Beispiel wie das jetzt Sapphire macht, da ist es halt ein bisschen umständlich, Device-Trees zu benutzen, wenn man nicht zu viel Platz hat. Denn diese Properties und die Werte davon, die stehen dann tatsächlich als Text so drin. Zahlen nicht, aber das Compatible steht zum Beispiel so als ASCII-Text mit drin. Dafür hat man nicht so viel Platz, was man machen kann. Man kann den Device-Tree filtern, man kann zum Beispiel mit Delete-Node weglöschen. in Node oder in Property weglöschen. Es gibt so ein omit if no ref, das löscht einen Knoten, wenn ihn niemand referenziert. Damit kann man halt auch das einfach an Knoten, die nur sinnvoll sind, wenn sie referenziert werden, reinschreiben und dann wird der Device Tree halt ein bisschen kleiner. Im U-Boot gibt es ein Tool, das heißt FTT Grab. Damit kann man halt ein Device Tree filtern. Dann sagt man, ich will nur die Knoten mit diesem Property drin. Und dann bekommt man halt einen kleineren Device Tree. Es gibt libftt. Das kann einen gepackten Device Tree, der halt, also eine Datei einfach so in place lesen. Ist 4 KB groß, das könnte man benutzen mit so gefilterten Device Trees. Oder man könnte ein Device Tree auch zu C übersetzen. Das wird halt mit U in U-Boot mit Ditto C ausprobiert. Sapphire hat was Eigenes, da werden nicht Structs daraus erstellt, sondern Makros. Und dann kann man halt so sagen, ich will die Property vom Node-Label UART 0, da will ich Current Speed haben. Und dann kommt halt direkt der Wert raus. Und das ist halt schön, denn der Lookup im Device Tree ist dann zur Compile-Zeit. Ja. Falls die Neugier geweckt ist, schaut euch, falls ihr ein Embedded-Board habt, den Hardware-Device-Tree dafür an. So Sensoren-Boards sind auch immer nett, dass man halt ein Device-Tree oder ein Device-Tree-Overlay dafür schreibt. Falls ihr kein Embedded-Board habt, es gibt für den Barebox-Bootloader eine Online-Demo. Damit kann man ein bisschen mit Device-Tree und Treibermodell und Device-Modell im Barebox rumspielen. Und ja, das war's auch schon. Also danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Gibt es Fragen? Für wahrscheinlich 1 bis 2 haben wir Zeit.
Gibt es da jetzt schon Technologien, dass jetzt so ein Device-Tree von so einem Board dann doch wieder selbst mitgeliefert wird? Also ich denke jetzt einfach nur dran, dass ich bei einem x86-System den Vorteil habe, dass ich irgendwie mit einem USB-Stick da rangehen kann, kann davon booten und so weiter. Das ist ja auf solchen Boards immer wesentlich schwieriger, weil ich eigentlich sozusagen das Board kennen muss, wenn ich die Software bereitstelle, beziehungsweise zumindest den Device-Tree. Und gibt es da jetzt auch schon wieder solche Sachen, dass man das wieder rumdreht?
Also es war original so die Idee jetzt auf Spark-System, dass dann tatsächlich wie auf x86 halt der Device-Tree auf dem Gerät drauf ist. Aber auch in der x86 ist es nicht so toll, denn wenn man einen Bug hat in der Firmware, ist es sehr schwer zu fixen. Also ja, es ist halt nicht schön, dass man halt einen beliebigen Kernel nicht auf jedem Gerät laufen lassen kann, wenn man halt nicht einen Device-Tree dafür hat. Aber dafür hat man halt wirklich alles unter Kontrolle.
Idealerweise schreibst du es in deinen Onboard-Speicher.
Also in Projekten liefern wir normalerweise Kernel und Device-Tree aus dem gleichen Kernel-Repository mit aus, wenn es upstream ist, oder wir haben halt ein Device-Tree. Also für jeden Kernel liefern wir halt ein Device-Tree mit aus. Hier gab es eine Frage.
Dankeschön. Sie haben darauf hingewiesen, dass das Ganze sehr komplex werden kann, auch mit den Referenzen untereinander. Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze automatisiert zu visualisieren oder zum Beispiel auf eine einzelne Komponente, den Blickwinkel einer Komponente zu den referenzierten Komponenten beispielsweise?
Das kenne ich tatsächlich nicht. Ja, also jetzt mit dem YAML sollte es eigentlich möglich sein, sowas zu auszudrücken. Also es gibt auch so Python-Bibliotheken, die das halt auch parsen können. Aber dass jemand einen Visualizer dafür geschrieben hat, das kenne ich nicht. Aber also zum Beispiel bei Soundkarten oder bei Videopipelines, das kann dann schon sehr komplex sein, wie dann die Sachen hintereinander geschaltet sind und dann miteinander verbunden sind. Ja, ich mache halt im Vim Sternchen, dann kann ich halt mit durchspringen. Wir haben einen Stand, Pingotronics, also ich bin da am Stand. Ich habe zwar keinen Standdienst, aber werde wahrscheinlich trotzdem dort stehen. Also ja, gerne vorbeikommen, falls ihr Fragen habt oder hier.